Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, das Wort, das ich rausgesucht habe als Predigttext für diesen Gottesdienst zum Thema, dass Gott uns nachgeht, dass er uns sucht, wenn wir verloren sind, dass er uns hilft in unserem Elend, ist ein ganz starkes Wort aus der Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 16. Wir hören die drei Verse 16 bis 18. Es geschah aber, als wir zum Gebet gingen, da begegnete uns eine Magd, die hatte einen Wahrsagegeist und sie brachte ihren Herren viel Gewinn ein mit ihrem Wahrsagen. Die folgte Paulus und uns überall hin und sie schrie: Diese Menschen sind Knechte des allerhöchsten Gottes, die euch den Weg des Heils verkündigen. Dieses tat sie viele Tage lang. Paulus aber war darüber so aufgebracht, dass er sich umwandte und zu dem Geist sprach: Ich gebiete dir im Namen Jesu Christi, dass du von ihr ausfährst. Und er fuhr aus zu derselben Stunde. Amen. Wir wollen beten. Lieber himmlischer Vater, in Jesus Christus, du Heiliger Geist, wir wollen dir Dank sagen für diese drei Verse aus der Apostelgeschichte von dieser grandiosen Heilung der besessenen Frau, Herr. Und wir wollen dich bitten, Herr, dass das, was du an ihr getan hast, dass es uns neu leuchtet in unserem Leben mit der Botschaft aus diesen drei Versen. Und wenn wir jetzt die Predigt hören über diesen Text, über dieses Befreiungswunder, das du gegeben und geschenkt hast, Herr, so erbitten wir deine Hilfe für das Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes, dass du bei uns bist, dass du diese Predigt segnest, auf dass wir alle, die wir zuhören, etwas mitnehmen können aus deinem heiligen und lebendigen Wort. Amen. Liebe Gemeinde, meine Tochter tritt in dieser Woche ihre Ausbildung als Sanitätsoffizierin bei der Bundeswehr an. Ich erzähle das deshalb, weil ein Freund, guter Jagdfreund von mir halt, ein Wegbegleiter, ihr Anfang der Woche ein Geschenk zugeschickt hat. Da kam mit der Post so ein Päckchen an und da war so ein Leatherman drin. Das ist so ein Multitool, so ein Taschenmesser, aber eben auch eine Zange und eine Säge und ein Dosenöffner, ein Schraubenzieher, ein Kreuzschlitz, ein Metermaß, was immer da auch alles dran ist. Also ganz, ganz viele Funktionen. Und meine Tochter kommt zu mir ins Arbeitszimmer und zeigt mir dieses Multitool, was mein Freund ihr geschenkt hat, damit sie, wenn sie jetzt in der Grundausbildung ist und später auch in ihrem Dienst als Soldatin da, Nutzen von hat mit all dem, was sie damit machen kann. Ich sitze über dem Predigttext und ich weiß nicht so richtig, wie ich einen Zugang da so kriege halt. Na, wie kannst du das auslegen, wie kannst du das der Gemeinde sagen, weil der auch so gewaltig ist. Und wie sie mir das Multitool gibt, denke ich, ja, genauso ist dieser Text. Das ist auch so ein biblisches Multitool, das ist so eine biblische Multifunktionsgeschichte. Da ist auch ganz viel drin und dran, was man immer wieder gebrauchen kann. Und so habe ich dann auch diese Predigt überschrieben, eine biblische Multifunktionsgeschichte. Und ich habe 5 Tools mitgebracht, da sind noch mehr drin, also in dieser Geschichte, also 5 Werkzeuge, 5 Botschaften, 5 Erkenntnisse, 5 Zusagen aus dieser Geschichte, mit denen wir hoffentlich was ankönnen können. Vielleicht nicht jeder Einzelne, aber doch für jeden, der gekommen ist, hoffentlich etwas dabei, was er für seine Situation mitnehmen kann, was er gebrauchen kann. Eine biblische Multifunktionsgeschichte, 5 Tools, 5 Werkzeuge. Erstens der Weg. Zweitens die Wahrheit, drittens die Grenzziehung, viertens die Befreiung und fünftens der Jesusname. Das erste, der Weg. Das heißt hier im ersten Halbvers: Es geschah aber, als wir zum Gebet gingen. Und das ist etwas, was dem Evangelisten Lukas zu eigen ist. Bei dem passieren fast alle Sachen auf dem Weg. Wir haben eben gehört, die Zachäus-Geschichte, die war aus dem Lukas-Evangelium. Da geht Jesus nach Jericho hinein und Zachäus kommt ihm entgegen. Auch er geht auf den Maulbeerfeigenbaum und dann geschieht diese Begegnung. Wir haben vorher die Geschichte gehört von den beiden verlorenen Söhnen. Auch das ist ja wunderbare Lukas-Evangelium halt. Da ist der eine, der bei den Schweinen ist und der versteht, in welcher Sünde, in welchem Elend er ist und sagt: Ich muss mich bekehren, ich muss umgehen. Und er findet den Weg zurück zum Vater aus. Und wie ihn der Vater sieht, geht er ihm entgegen. Und der zweite Sohn kommt vom Feld, er geht ins Vaterhaus, auch da kommt der Vater ihm entgegen. Immer Geschichten auf dem Weg bei Lukas. Jüngling von Nein, da geht dieser Trauerzug aus der Stadt Nein hinaus. Jesus mit seinen Jüngern kommt hinein, Begegnung auf dem Weg. Die Geschichte vom barmherzigen Samariter halt, da gehen der Priester und der Levit vorbei an dem unter die Räuber gefallenen, aber der Samariter, der auf seinem Weg geht, er bricht ihn ab. Oder in der Apostelgeschichte immer wieder dieses Wegmotiv, dass die Dinge auf dem Weg passieren halt. Da ist der Kämmerer aus dem Morgenland, der macht sich auf dem Weg von weit her nach Jerusalem, um Gott zu begegnen. Und wie er dann zurückgeht, auf dem Weg, da geht auf dem Weg gehend der Philippus zu ihm und er findet zum Glauben an Jesus Christus. Immer wieder dieses Wegmotiv, denken wir an die Missionsreisen. Paulus, Silas, Barnabas, mit denen unterwegs gewesen sind, sind immer auf dem Weg, sie gehen immer wieder halt. Und auch hier sind sie wieder am Gehen und dann passiert etwas. Und was sagt uns dieses Motiv? Nun, dass die Gemeinde Jesu Christi, wenn sie etwas erleben will mit dem lebendigen Gott, sich bewegen muss. Sie muss nicht statisch sein, sondern sie muss dynamisch sein, auf dem Weg vorwärts gehen. Nicht in die Ecke setzen und sagen, ich warte jetzt, bis etwas passiert, sondern mit Jesus Christus mutig vorangehen, die nächsten Schritte tun in die Zukunft. Und ganz besonders dann, so wie es hier heißt, wenn wir gehen zum Gebet, wenn wir aktiv werden, wenn wir nicht nur warten, sondern wenn wir etwas tun, dann dürfen wir erleben, wie sich Gott zu uns stellt und wie die Dinge werden. Im Alten Testament wird uns Gott vorgestellt, auch da haben wir schon häufig drüber gesprochen, aber ich darf noch einmal daran erinnern, dass er sich offenbart als Jahwe, als Mose fragt am Dornbusch, wer bist du denn? Was soll ich den Israeliten sagen, wie dein Name ist? Er sagt, sag ihnen, ich bin Jahwe. Und Jahwe heißt, ich bin, der ich bin. Oder man kann es auch übersetzen, ich werde dort mit dir hingehen, wo du hingehen wirst. Die Alttestamentler sagen immer wieder, Jahwe sei ein Weggott. Kennt ihr die Geschichten aus dem Alten Testament, wie Israel aussieht, aus Ägypten 40 Jahre in der Wüste ist und wie er immer wieder mitgeht. Und das ist das Wunderbare, dass wir das wissen dürfen, wenn wir uns aufmachen, mit ihm zu gehen, wenn wir ins Gebet gehen, wenn wir zur Mission gehen, wenn wir in die Bibellese gehen, wenn wir in den Gottesdienst gehen, dann dürfen wir wissen, dass Gott uns entgegenkommt, dass Dinge dort geschehen, so wie das hier ist. Die Bibel warnt davor, sitzen zu bleiben und nichts zu tun. Richter 5 im Deborah-Lied gibt es eine fantastische Stelle. Also Gideon und Deborah ziehen in den Schlacht und sie gewinnen. Aber der Stamm Ruben ist bei dieser Schlacht nicht mitgekommen. Das wird ihnen vorgeworfen in diesem Deborah-Lied. Und da heißt es dann, sie fassten die großen Beschlüsse des Herzens, blieben aber dann doch an ihren Bächen sitzen. Das hat nichts mit lebendiger Nachfolge Gottes zu tun, so nach dem Motto, ich will ja, ich möchte ja, aber sich nicht dann auf den Weg machen. Also wenn du etwas erkennst im Glauben, wenn der Herr dir etwas schenkt, an Trost, dass er sagt, Mensch, du kannst getrost in die Zukunft gehen, dann fröhlich nach vorne gegangen. Wenn Gott dir sagt, da gibt es etwas, was du zu verändern hast, da ist Sünde in deinem Leben, da ist Schuld, dann hingegangen und diese Dinge verändert. Gott ist ein Weggott, der mit dir geht. Und wenn du mit ihm auf dem Weg bist, dann darfst du wissen, da kannst du in jede Zukunft gehen, egal wie dunkel die auch ist. Wir haben einen Gott, der mit uns geht, einer, der uns entgegenkommt. Wir haben es im Wochenspruch ja schon zweimal gehört in diesem Gottesdienst, dass der Menschensohn gekommen ist. Er ist der Gott, der uns immer wieder entgegenkommt, so wie eben in der Geschichte vom verlorenen Sohn. Wenn wir uns schon gerade aufgemacht haben, dann ist Gott schon da, er kommt uns entgegen. Und das ist so das erste Werkzeug, die erste Botschaft, der erste Zuspruch für deine Situation, wo du im Moment vielleicht auch denkst, ja, wie werden denn die nächsten Dinge werden? Bist du ein bisschen zaudernd und zögernd für das, was vor dir liegt? Mit Jesus mutig voran. Er ist der Gott, der mit dir geht. Da passieren Dinge, die du dir gar nicht vorstellen kannst. Aber du hast in allem Wissen, egal wie schwer oder wie kompliziert es werden wird. Er, der lebendige Gott, ist bei dir. Er geht mit dir auf deinem Weg. Das ist die erste Zusage aus dieser Geschichte. Ein zweites Tool, die Wahrheit. Ich bin immer wieder begeistert von der Wahrheit dieses Buches. Ich beschäftige mich nun jetzt ja schon über 35 Jahre Hauptberuf, erst im Studium, dann als Pfarrer damit, mit der Bibel. Und ich habe noch nicht ein einziges Mal bei allem kritischen Suchen irgendetwas gefunden, was nicht wahr wäre. Und mir ist auch noch kein Mensch begegnet, der mir etwas hätte zeigen können. Ich habe viele Diskussionen mit Agnostikern, Atheisten, sonst was gehabt. Aber alles, was die brachten, konnten mir Luft auflösen, konnte ich erklären. Und ganz im Gegenteil, ich bin immer wieder beglänzt und beglückt, einfach wenn ich Dinge erkenne und finden darf in der Bibel halt, was da an Wahrheiten drinstehen, die sich kein Mensch kann ausdenken. Wahrheiten, die man den Leuten vor Augen stellen kann. Und das ist etwas ganz Wichtiges, wenn wir heute von Tools sprechen, zu sagen, das ist ja unser wichtigstes Werkzeug. Und das ist wahr, in jedem einzelnen Kapitel, in jedem einzelnen Buch, in jedem einzelnen Vers, Wort für Wort, alles wahr. Also, wenn im ersten Buch Mose im 6. Kapitel steht, vor über 3000 Jahren geschrieben, dass das menschliche Leben mit 120 Jahren ändert. Da muss man sagen, vor 3000 Jahren irgendwo in Israel damals am Lagerfeuer sitzen, wer konnte sich das ausdenken? Die sind damals mit 30, wenn es hochkam, mit 40 gestorben. Wie kommen die auf diese Zahl 120? Heute wissen wir, da ist dann Schicht im Schacht mit 120 Jahren. In 1. Chronik 1 heißt es, dass damals, da wird Pegel geboren halt, dass damals die Länder getrennt wurden, die Erde getrennt wurden, also die Kontinentalverschiebung, auch ein Text, 2800 Jahre alt, ist erst im letzten Jahrhundert entdeckt worden, die Kontinentaldrift, dass die Kontinente zusammenhingen, dass sie auseinandergingen. Dass das Universum, so heißt es in den Psalmen, sich ausdehnt halt, unendlich, was uns die Physiker erklären, da steht ja, du rollst den Himmel, von den Mehrzahl Himmel, aus wie einen Teppich. Oder Wahrheit der Bibel, wenn wir denken an Israel, lest es nach, Jesaja 61, Israel wird vertrieben werden in alle Welt, so steht es da, aber eines Tages wieder gesammelt werden, es wird wieder ein Staat werden. Passiert 1948, Wahrheit der Bibel. So könnte ich jetzt immer wieder weitermachen, davon sprechen, wenn die Bibel spricht, wer Israel antastet halt, den werde ich dann auch bestrafen. Gucken wir auf unsere deutsche Geschichte, da können wir das sehen, was passiert ist, wie wir industriellen Massenmord an den Juden begangen haben und was wir für Bombennächte erlebt haben. Oder denken wir an Jesus, da ist ja so viel Wahrheit, ach, all die hunderten messianischen Weissagungen, die es gibt im Alten Testament, angefangen von dem Preis, für welchen Preis er verraten wird, davon, wie er sterben wird, was alles passiert, was allein in der Passionsgeschichte ist, was alles erfüllt wird. Das ist ein Wahnsinn, wenn man das liest. Das kann man sich nicht ausdenken, das können keine Zufälle sein. Oder denken wir dran, wie der Heiland die Städte Chorazin, Kapernaum und Bethsaida verflucht, steht in der Schrift. 800 Jahre später sind die weg, die sind ausradiert, die gibt es nicht mehr. Also die Bibel ist wahr. Und jetzt sagt er, wieso erzählst du das? Was hat das denn jetzt mit diesem Text zu tun? Halt, ne, klar, da ist davon die Rede, da ist der Wahrsagegeist, aber was hat das jetzt mit der Zuverlässigkeit der Schrift zu tun? Das ist jetzt nicht so ein direkter Schriftbeweis, sondern ein indirekter Schriftbeweis für die Zuverlässigkeit der Bibel. Denn das, liebe Brüder und Schwestern, das kannst du beim besten Willen nicht ausdenken. Also diese Geschichte, die ist ja so abstrus, die hier passiert. Da kommt Paulus mit seinem Gefolge, Silas, Lukas dabei. Und da kommt jemand, der vom Teufel besessen ist, von einem Dämon. Der hat einen Wahrsagegeist. Das heißt genau die andere Seite. Jetzt würde man doch eigentlich erwarten von dem Teufel, der Vater aller Lüge ist, dass er jetzt richtig, wenn er schon die attackiert, dann sagt, hier, geht weg von denen. Das sind Scharlatane, dass er etwas sagt, dieser Wahrsagegeist, was nicht wahr ist. Aber was sagt dieser Wahrsagegeist? Diese Menschen sind Knechte des allerhöchsten Gottes, die euch den Weg des Heils verkündigen. Die absolute und tiefste Wahrheit. Und nochmal, so eine Geschichte, die kannst du dir nicht ausdenken. Nochmal, da müsst ihr euch mal reinversetzen, also wenn das stimmen würde, was uns irgendwelche Leute sagen, ja, dass die Bibel nur von Menschen geschrieben sei. Da würde niemand drauf kommen. Jeder, der irgendwie eine Konfrontation konstruieren würde zwischen der unsichtbaren Welt mit der sichtbaren Welt, wo die Kräfte des Widersachers hineinwirken halt, der würde dann sagen halt, okay, die würden halt dagegen gehen. Die würden ja, aber nein, das ist nicht so. Auch hier übrigens an anderen Stellen immer wieder, da wo die Dämonen auftauchen, die können nicht anders als den lebendigen Gott bezeugen. Die quälen die Menschen. Die reden denen Falsches ein. Die ziehen die runter. Aber wenn sie in Kontakt mit dem lebendigen Sohn Gottes kommen, dann können sie nicht anders. Markus 5, die besessene Gerasena, sagt er, du Sohn Gottes des Allerhöchsten, die können nicht anders. Da bricht es raus, das ist die Wahrheit, die müssen die sagen, es gibt eine absolute Wahrheit. Das ist Jesus Christus und der unsichtbaren Welt wissen sie das alle. Da weiß jeder von dieser Wahrheit und das wird hier deutlich. Immer wieder die Dämonen, die das bezeugen und auch hier. das sind Knechte des allerhöchsten Gottes. So bezeugen sie es. Und das ist eben die Wahrheit. Es gibt einen allerhöchsten Gott. Und das ist unser Herr und Heiland. Alle anderen sind nur Götzen, sind nur Stumme, sind nur tote Dinge halt. Und das ist die Wahrheit. Und das sagt uns eben die Bibel. Und diese Wahrheit wird uns eben in der Schrift bezeugt. Und deshalb ist das so etwas Wichtiges, mit dem wir arbeiten können. Auch das andere wiederum, das muss man auch sehen. Ich sage mal, das ist so abstrus, das kann nur wahr sein. Also erstmal, dass der Teufel Reklame, PR fürs Reich Gottes, für die Mitarbeiter macht. Ja? Und jetzt kommt Paulus. Da müssen wir sagen, super klasse. Ja, ist jetzt gerade nach Philippi gekommen, gerade hier der Sprung von Asien nach Europa. Jetzt muss hier missioniert werden. Alle sind, haben keine Ahnung von Jesus. Ganz Griechenland, wo er dem jetzt zuwendet halt. Da ist es ja super, wenn man so einen Lautsprecher hat und der die ganze Zeit das apostrophiert. Es geht ja auch über mehrere Tage so, eine ganze lange Zeit. Da müssen wir doch eigentlich denken, super. Wenn diese Frau, von der alle wissen, dass sie einen Wahrsagegeist hat, also die Wahrheit sagt, wenn die das laut ausruft, da werden die Leute doch aufmerksam. Da muss doch PR gemacht werden. Was macht Paulus? Nein, der verbietet das. Der lässt den Geist aus und bringt den zum Verstummen. Also wir machen jetzt ja gerade Evangelisation vom Bahnhof. Und also das wäre uns ja ganz gelegen als AMK-Gemeinden, die 6 Gemeinden, die das verantworten. Wenn den ganzen Tag hier einer durch die Stadt laufen würde, wir haben sehr viel Okkultismus in Bremen, auch hier von wegen Kartenlegen und Wahrsagerei, das ist nicht etwas aus der Antike, ist momentan ganz en vogue. Die Leute sagen sich von Jesus los, aber wenden sich dem Okkultismus zu. Und wenn dann hier so eine anerkannte Wahrsagerin, die hier wäre, die ganze Zeit durch Bremen laufen würde und würde schreien, geht mal zur Bürgerweide, da haben sie ein Zelt aufgestellt, das sind Knechte des lebendigen Gottes, die verkündigen die Ehre des Gottes halt. Das würde die erzählen, ganz die Sögestraße, alle Straßen rauf und runter laufen, da würden wir uns doch eigentlich drüber freuen. Werbung ist ja nie verkehrt halt, ne? Nein, hier wird ein Punkt gesetzt. Paulus will diese Werbung nicht. Und das ist genau auch wieder so ein Kennzeichen für mich, dass ich sage, diese Geschichte ist einfach wahr. So wie die ganze Bibel wahr ist, einfach nochmal so eine Botschaft, so eine Erkenntnis einfach aus dieser Geschichte heraus, einfach für die Wahrheit der Schrift. Und warum? Dann kommen wir zum dritten Tool. Warum verbietet Paulus das? Nun, weil er eine Grenze ziehen muss. Und das ist das dritte Tool, die dritte Botschaft, die dritte Erkenntnis aus dieser Geschichte ist eine Geschichte der Grenzziehung. Die Bibel berichtet davon, dass Gott immer wieder die Grenzen überwindet. Heißt im Psalm 18,30 so ein Wort, das mir sehr, sehr viel bedeutet. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Die Grenzen dieser Welt kann ich immer wieder mit Gott überwinden. Und die Bibel kündet immer wieder davon, wie Grenzen dieser Welt von Gott überwunden werden, wie er sie zerbricht. Also es gibt ökonomische Grenzen. Also es gibt Menschen, die sind sehr arm, es gibt Menschen, die sind sehr reich. Und Gott überwindet diese Grenzen. In der Urgemeinde haben wir ja einen Kommunismus an Finanzen gehabt, da haben alle alles zusammengeworfen. Und Gott ruft uns bei den Propheten, auch im Neuen Testament, immer darauf, Mensch, geht so damit um, dass ihr teilt, dass ihr alle genug habt. Ne? Nicht jeder für sich, sondern überwindet die ökonomischen Grenzen halt. Aber es gibt nicht nur ökonomische Grenzen, es gibt politische Grenzen halt. Es gibt die Mächtigen und die Unterdrückten halt, also schon in Ägypten halt. Die Israeliten sind diejenigen, die geknechtet sind, die Sklaven sind. Und die Ägypter, vor allem der Pharao, sind diejenigen, die knechten. Und da ist eine Grenze zwischen den Ägyptern und den Israeliten. Auch diese Grenze überwindet der lebendige Gott, der uns herausführt, so heißt es im ersten Gebot, aus Ägypten, aus der Knechtschaft dieser Grenzen. Der uns befreit von diesen Grenzen eben zwischen Mächtigen und Ohnmächtigen halt. Auch wenn manches Mal nicht das hier in dieser Welt schon direkt überwunden wird, aber Gott führt uns zu einer anderen Realität. Er überwindet kulturelle Grenzen. Also das, was lange in dieser Welt leider gewesen ist, schwarze Menschen, farbige Menschen wurden diskriminiert. Das gab es in der Bibel nicht. Der Philippus hat überhaupt kein Problem, zu dem Kämmerer aus dem Morgenland den Wagen zu stellen. Alles geliebte Geschöpfe Gottes. Jeder Mensch gleichwertig. Diese Grenzen, die Menschen aufgerichtet haben, kulturell, rassistisch motiviert, warum auch immer halt nicht, die überwindet die Bibel. Gott will diese Grenzen nicht. Alle seine Geschöpfe, die mögen unterschiedlich aussehen, unterschiedlich begabt sein, aber alle sind vor ihm gleich. Da gibt es konfessionelle Grenzen. Was haben wir allein als Protestanten nicht Grenzen aufgerichtet zwischen Lutheranern und Reformierten? 450 Jahre keine Abendmahlsgemeinschaft, obwohl wir an denselben Gott glauben, wegen irgendwelcher Erkenntnisfragen. Auch das will Gott nicht. Und Gott will auch nicht, und das ist, jetzt höre ich gleich auch zu erzählen, die biologische Grenze am Ende unseres Lebens halten. Die Grenze vom Leben zum Tod. Auch die hat er überwunden. Also Gott überwindet immer wieder in der Bibel die Grenzen. Das möchte er nicht. Aber eine Grenze, die zieht der lebendige Gott knallhart. Und zwar, das ist die Grenze hin zur Finsternis. Bitte lest es nach, lest euch das Johannesevangelium, das ist immer wieder die Rede. Vom Reich des Lichtes, vom Reich der Finsternis. Es gibt einen Widersacher, nicht wie im Buddhismus so Yin und Yang als Gegenkraft, der Teufel ist nur ein Geschöpf Gottes. Aber in dieser Welt ist er der Fürst der Welt, so sagt es die Bibel. Und er steht gegen das Reich Gottes. Und da gibt es keine Kooperation. Die Bibel warnt davor, wir sollen nicht mit den Kindern der Finsternis an einem Joch ziehen. Und die Menschen sind nicht zu unterscheiden in Mann und Frau, in Schwarz ob Weiß, klein, groß, reich, arm, das spielt vor Gott keine Rolle. Es gibt nur eine Unterscheidung, du gehörst entweder zum Reich des Lichtes oder zum Reich der Finsternis. Und hier treffen diese beiden Reiche aufeinander. Hier sind die Gesandten Gottes, hier ist ein Paulus, hier ist ein Silas, hier ist ein Lukas, die gehören zum lebendigen Herrn. Die sind im Reich des Lichtes. Und da kommt eine Frau, die dem Reich der Finsternis gehört, die ist verloren. Und die bekommt Begegnung mit Jesus Christus einer wunderbaren Art. Die hat nicht darum gebeten, aber sie bekommt die Begegnung, dass sie frei wird von dieser Knechtschaft. Aber es ist eine klare Grenze. Hier wird nicht mitgemacht. Diese PR will und braucht Paulus nicht. Nicht mit dem Satan, nicht mit dem Wahrsagegeist. Da ist eine klare Grenze. Und auch heute Morgen sind Menschen hier, die noch im Reich der Finsternis sind. Hoffentlich in der absoluten Minderheit. Aber wenn du noch im Reich des Finstern bist, wenn du dein Leben noch nicht mit Jesus Christus führst, dann ruft dich der Heiland heute Morgen. Komm zu mir. Thema dieses Gottesdienstes, der gekommen ist, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Wenn du noch nicht bei Jesus bist, dann bist du verloren für Zeit und Ewigkeit. Und Jesus ruft dich aus deinem Verlorensein. Er sagt, ich bin für dich da. Ich bin für dich gestorben. Du kannst so kommen, wie du bist, mit all deiner Schuld, mit all dem, was ist. Ich will dir ein neues Leben geben. Du darfst ein Leben führen ab sofort im Reich des Lichtes, nicht mehr im Reich des Finstern. Komm zu mir, er ruft dich. Und wir, die wir im Glauben stehen, wir dürfen dankbar sein. Wir dürfen dankbar sein, dass wir nicht mehr im Reich der Finsternis sind. Aber wir müssen aufpassen, der Widersacher zieht uns ja immer wieder mit der Sünde. Er will uns immer wieder zu Grenzüberschreitungen bringen. Er lockt uns immer wieder mit all diesen Dingen, wo er sagt, ja, das, was hier drin steht in diesem Buch, in der Gebrauchsanweisung für gelingendes Leben, das stimmt doch gar nicht so. Probier mal was anderes aus. Du kannst noch die andere Frau nehmen. Du kannst bei der Steuererklärung, kannst du betrügen halt. Du musst dich nicht einbringen ins Reich Gottes. Du brauchst nicht zu vergeben deiner Schwester, deinem Bruder. Alles nicht so wichtig. Du hast recht. Du bist stark. Du musst zurückzahlen. Bitte pass auf. Es gibt eine Grenze. Und die wollen wir auch immer wieder klarziehen. Nicht die Grenzen dieser Welt. Da wollen wir Grenzüberwinder sein. Aber da, wo wir mit den Mächten der Finsternis zu tun haben, wo wir merken, hier werden wir gezogen, da wollen wir immer wieder ein klares Nein sprechen. Und vielleicht ist das ja auch momentan deine Situation, dass du merkst, natürlich bin ich bei Jesus, aber ich merke, diese eine Sünde, der ich so gerne nachgehe, und die zieht mich, zieh die Grenze. Gebrauche dieses Tool, dass du im Namen Jesu Christi klar sagst, nein, hier geht es für mich nicht weiter. Ein viertes, die Befreiung. Das ist auch so etwas Fantastisches. Ich sage dir, ich spreche von den Tools, von den Werkzeugen, dass wir Befreiung haben. So wie diese Frau hier. Die wird befreit von dem, was sie quält. Und es ist ein Mehrfaches, was sie quält. Das sagt die Bibel ganz deutlich. So kurz diese Verse sind, aber es wird klar, was sie bedrückt und was ihr Unfreiheit gibt. Das ist erstens die Unterdrückung durch andere Menschen. Hier heißt es, sie brachte ihren Herren viel Gewinn ein mit ihrem Wahrsagen. Die Frau wird missbraucht. Zwar jetzt nicht sexuell, aber das sind andere, die sie in den Okkultismus drin lassen und die sie damit einfach noch dann ja, finanziell ausbeuten. Sie schöpfen allen Gewinn ab. Übrigens, das könnt ihr mal feststellen. Wenn im Geistlichen irgendjemand kommt und für irgendeine geistliche Handlung Geld verlangt, so nach dem Motto, Hände auflegen gegen Kohle sofort, wisst ihr, ist alles vom Teufel. Immer wo Geld dran bezahlt werden muss, könnt ihr immer sagen, Finger weg. Wenn Leute irgendwie Kohle von euch verlangen, halt für das, was geistlich in der unsichtbaren Welt zu passieren hat, halt, wisst ihr immer, das ist vom Widersacher. Und es sind Menschen, die sie hier unterdrücken. Und auch das kennen wir, dass Menschen einen unterdrücken. Vielleicht schon in der Schule, wo du gemobbt worden bist von jemand anderem. Vielleicht bist du in deiner Familie unterdrückt worden. Vielleicht musst du an deinem Arbeitsplatz, vielleicht musst du jetzt in deiner Ehe Unterdrückung erleiden. Das Gute ist, wir haben einen Gott, der frei macht davon. Er sagt, hey, du brauchst das nicht zu leben, in das dich Menschen hineinbringen. Befreiung, so wie die Israeliten befreit wurden aus Ägypten von menschlicher Bedrückung, von all dem Furchtbaren. So ist unser Gott. Er führt heraus, er führt aus der Unterdrückung durch andere Menschen. Aber nicht nur durch Menschen wird sie unterdrückt. Da ist eben auch, das sagt diese Geschichte ganz deutlich, der Mammon, da ist das Geld. Hier geht es um Kohle. Und viele von uns, und ich sage da ausdrücklich viele von uns, und da nehme ich mich mit hinein, erste Person Plural. Viele von uns, die haben nicht Menschen, die uns unterdrücken, aber die haben das Portemonnaie, das sie unterdrückt. Der Mammon, der so stark ist. Ich habe letzten Sonntag noch über Sorgenfreiheit gesprochen. Und ich muss das schämend bekennen auf dieser Kanzel, dass ich mich letzte Woche wieder habe gefangen lassen von den Sorgen um mein Geld, mein Aktienpaket. Der Mammon ist so stark, der zieht immer wieder. Und das ist so ein selbstgemachter Götze. Da zwingt mich niemand dazu. Aber der lockt. Das kann ich immer wieder nur in das Kreuz bringen. Immer wieder nur verloren. Wie der zweite Sohn, der da auch meckert, nicht um die Geldverschwendung gegenüber dem anderen halt. Der Mammon ist so stark in unserem Leben halt. Aber daraus befreit Jesus Christus. Aber ich, schwacher Christ, ich brauche das immer wieder. Immer wieder, immer wieder. Deshalb hat mich auch diese Geschichte so angesprochen halt, zu sagen, diese Befreiung, die darf ich mir wieder neu schenken lassen. Nicht nur letzte Woche mit dem Predigtext, auch diese Woche darf ich es mir, ich bin ja immer wieder als Prediger erster Hörer der Predigt, zu sagen, mir sagen lassen, Gott befreit uns. Und auch dir, der du momentan all diese Sorgen um den Mammon hast, der du dem Geld in ganz vielen Bereichen dienst und prüft euch da, wie stark das Geld bei euch ist. Es gibt einen, der frei macht. Nochmal, wir kümmern uns um alles, was wir zu tun haben, ob um Rente, ob um Versorgung der Familie, vollkommen richtig. Aber das Sorgen können wir lassen und vor allem müssen wir aufpassen, dass wir nicht zum Diener des Götzen Mammon werden halt. Gott rettet, befreit daraus, das ist das Wunderbare, so wie das hier an der Frau mit dem Wahrsagegeist getan hat. Aber die Frau, das ist das Dritte, nach der Unterdrückung durch Menschen und durch den Mammon, sie hat natürlich eben auch eine okkulte Bindung. Sie hat eine okkulte Belastung. Und auch so etwas gibt es. Es gibt nicht nur körperliche Leiden, da muss man zum Arzt gehen. Es gibt nicht nur psychische Leiden halt, da braucht man auch einen Arzt oder einen Psychologen halt. Es gibt eben auch seelische, dämonische Belastung. Und das ist etwas ganz, 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 ganz Furchtbares. Wenn Menschen wirklich ganz gebunden sind, besessen sind von Dingen. Aber Jesus holt da raus. Er ist ein Befreier. Er ist der befreiende Gott. Nochmal, so stellt er sich im ersten Gebot vor, dass er eben aus Ägypten rausholt, aus der Knechtschaft. Und das ist eben nicht nur gemeint für dieses Land eben in Nordafrika, wo viele von uns schon Urlaub verbracht haben, sondern Ägypten steht für deine Ängste, für deine Süchte, für deine Bindung, für deine Einsamkeit, für deine Besessenheiten. Das, was dir zu groß und zu stark ist, aber was dein Leben zerstört, da ist einer da, der hilft dir, Jesus Christus. Und damit bin ich beim letzten Tool, bei dem Werkzeug, das wir haben, den Jesus-Namen, den heiligen und ewigen Jesus-Namen. Paulus, das ist ein schwacher Kandidat, sagt er selber, in meiner Schwachheit ist nur die Kraft des Heilandes Jesus Christus mächtig. Aber weil er ganz in diesem Jesus ist, hat er die Vollmacht, dieser Frau einfach diesen besessenen Geist, diesen Geist der Wahrsagerei zu nehmen. Weil er den Jesus-Namen hat, so heißt es hier. Ich gebiete dir im Namen Jesu Christi, dass du von ihr ausfährst. Und er fuhr aus zu derselben Stunde. Der Name Jesu Christi, über alle Namen, der heilige und ewige Jesus-Name. Wir können diesen Namen nicht überschätzen. Jesus, 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 immer wieder, immer wieder. Egal, was ihr habt für ein Problem. In unserem biblischen Multifunktionswerkzeug ist Jesus das Tool aller Tools. Jesus, Jesus, Jesus. In allem. Er ist der Retter. In ihm ist alle Hilfe. Gerade bei Okkultismus, wenn Leute das erleben. In den letzten Jahren hier in Bremen viel mehr damit zu tun gehabt, als in den 10 Jahren im Siegerland, wo ich Pfarrer gewesen bin. Und ich konnte den Leuten nichts anderes geben, als immer wieder nur zu sagen, Jesus. Und ich durfte dann miterleben, wie Menschen darüber frei geworden sind, wenn sie sich ganz intensiv Jesus zugewandt haben. Ich habe aber auch Furchtbares erlebt, wie Leute nicht zu Jesus gefunden haben. Ich erzähle die Geschichte, ich habe einen promovierten Psychologen hier gehabt, unfassbar gebildeten Mann. Der war in Tibet, der war in Nepal gewesen, hatte sich mit Buddhismus beschäftigt und das ist ein unwahrscheinlicher Geisterglaube dort und war tief hinein in die okkulten Dinge. Mit Besprechungen, was der erzählt hat, wenn ich darüber rede, läuft es mir jetzt eiskalt immer noch den Rücken runter, was der gesehen hatte und was er sich damit eingefangen hatte. Wenn der von seinen Visionen gesprochen hatte, die hatte, sagt er, Herr Latzel, wenn ich zu meinen Kollegen komme, ich weiß, was die mir diagnostizieren, was ich für Störungen hätte, aber die habe ich nicht, hier geht es um anderes. Das ist nichts Psychisches. Der hat davon berichtet mit den Begegnungen, die er gehabt hat. Und er wusste eins, das war das Interessante, er wusste eins ganz genau, nur Jesus kann ihn retten. Das habe ich ihm immer wieder gesagt, wir haben Dutzend Begegnungen gehabt bei mir im Büro. Aber er konnte aus welchen Gründen auch immer diesen Schritt nicht machen. Es war so stark die Bindungen, die gewesen sind halt. Und es war schließlich so schlimm, dass er sich selber gerichtet hat, dass er sich das Leben genommen hat. Ich kann nur hoffen, dass er kurz vor diesem Schritt noch zu Jesus gefunden hat, ich weiß es nicht. Aber es war ganz furchtbar, das mitzuerleben. Ich habe es zumindest nicht mitbekommen, dass er bei Jesus gewesen wäre. Aber er wusste, und das hat er immer wieder gesagt, weil er sich nämlich mit diesen Unsichtbaren auskannte, dass die Dämonen alle Angst haben vor diesem Jesus. Es ist in keinem anderen Namen Heil als nur in Jesus Christus. Gerade wenn es in die unsichtbaren Dinge hineingeht, gerade in unsere Ängste, wenn es in unsere Besessenheiten hineingeht. Es wird der Tag kommen, wo alle Knie sich beugen werden. In diesem Namen Jesus Christus, so heißt es im Philipperbrief. Als wir jetzt Evangelisation gemacht haben, haben wir die Themen bestimmt und ihr habt ja diese Gottnet-Kampagne gesehen, die spricht immer von Gott. Da war ich ein bisschen kritisch. Als wir gesagt haben, wir machen Evangelisation, die zwar nichts damit zu tun hat, aber so Ansätze an diese Gottnet-Kampagne, habe ich gesagt, hier müssen wir von Jesus sprechen. Ansonsten mache ich da nicht mit. Da haben wir das Thema auch gegeben, Gott suchen, Jesus finden. Und da ist so ein Marketing-Experte gekommen, der hat uns erklärt, ja, so dürft ihr das nicht nennen. Ihr dürft eure Evangelisation nicht mit Jesus überschreiben. Ihr müsst überall Gott hinschreiben. Da habe ich letzte Woche ein sehr scharfes Telefonat mit gehabt halt, ne? Zu sagen, das ist ein Wahnsinn. Das ist das, was leider in der Kirche passiert. Den Jesus-Namen rausnehmen, nicht mehr so ernst nehmen, runterfahren. Hört mal auf das, was irgendwelchen Kirchleiter auch sagen halt. Immer Gott, aber Jesus immer weiter runter. Aber das ist das, was wir der Welt zu bringen haben. Das müssen wir immer wieder tun. Den heiligen und ewigen Jesus-Namen immer wieder bei Jesus Zuflucht nehmen. Und wenn du Probleme hast, ganz gleich, was deine Ängste, was deine Nöte, deine Bindungen sind, Jesus, komm immer wieder zu Jesus Christus. In ihm ist alle Kraft. Es ist das gewaltigste Werkzeug, was wir haben. Jesus selber sagt, alles, was ihr bitten werdet, in meinem Namen, das will ich tun. Es geht um den Namen des lebendigen Gottes. Und er hat sich nur einmal final offenbart, in Jesus Christus. Und das ist das Werkzeug über aller Werkzeuge. Das ist das, was wir nutzen sollen. Jetzt komme ich zum Ende dieser Predigt. Ich habe damit begonnen, dass ich erzählt habe, dass meine Tochter dieses Geschenk bekommen hat, dieses Multitool. Und jetzt ist dieses Multitool nicht dazu da, dass sie sagt, naja, wunderbar, lege ich mir in den Schrank oder binde es mir irgendwann an den Gürtel, lass das aber immer in dem Etui stecken, sondern das ist zum Gebrauch gemacht. Man muss es nehmen und muss es gebrauchen, wenn es nötig ist. Und so auch eben mit diesen Erkenntnissen, Botschaften, diesen 5 Zusagen aus dieser Predigt. Bitte, gebraucht sie. Ihr braucht momentan vielleicht nicht alle, aber das, was ihr gehört habt aus dieser Predigt, das nutzt, dieses Werkzeug setzt ein und vor allen Dingen setzt immer wieder das Werkzeug über allen Werkzeugen, den Namen Jesus Christus, der über allem steht. Eine biblische Multifunktionsgeschichte, der Weg, die Wahrheit, die Grenzziehung, die Befreiung, der Jesusname. Möge unser Herr und Heiland diese Predigt an deinem Leben und deiner Nachfolge segnen. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Gott. Amen.